schöne Stoffe gab es dort zu kaufen, wertvollen Schmuck, Handwerk, Werkzeuge aus fernen Ländern, von den Handwerkern in allen Ländern und Städten hergestellt. Die Leute kamen gerne zu diesem Kaufmann, um dort ihren Bedarf zu decken, denn sie wussten, das, was wir da kaufen, das ist gut. Aber der alte Kaufmann, der hatte mit den Jahren ein wenig die Freude verloren. Der Alltag war einförmig geworden und das Reisen in die anderen Länder, um neue Waren heranzuschaffen, das musste er inzwischen jüngeren Leuten überlassen. Der kleine Enkel des Kaufmanns, der liebte es, in den Räumen herumzustöbern. So viele fantastische Sachen gab es dort zu entdecken. So viele Winkel waren, in denen sich irgendetwas verbarg. Und so entdeckte er eines Tages eine verstaubte Truhe, schön geschnitzt und verziert in einer Ecke. Der Deckel war schwer, aber es gelang ihm, diesen Deckel hochzustemmen, zu öffnen, und er fand darin verschiedene Stoffe. Wunderschöne Stoffe, seidenweich. Leise raschelten sie, als er sie einen anderen herausnahm, sein Gesicht hineindrückte, daran roch, sie betrachtete. Es war eine Freude. Ganz unten in der Kiste entdeckte der kleine Enkel, der Junge, ein kleines Kästchen, ein schlichtes Holzkästchen. Er griff danach, er nahm es heraus, und als er es öffnete, da kriegte er seinen Mund vor Staunen nicht mehr zu. Darin lag eine Perle, wunderschön, leuchtend, glänzend, wie ein Stern in dieser dunklen Ecke des Geschäftes. Ganz andächtig trug er seinen Fund zum Großvater, zeigte ihn ihm. Und der Großvater, der wurde ganz still. Er konnte seinen Blick eine ganze Weile nicht von dieser Perle entfernen. Und dann begann er zu erzählen, wie er diese Perle gefunden hatte vor vielen, vielen Jahren. Wie er sie gekauft hat. Alles dafür investiert hat, um diese eine Perle zu bekommen, wie er sie nach Hause gebracht hat und gehütet hat. Und irgendwie in all den Jahren vergessen. War es in guten Zeiten gewesen, als die Geschäfte richtig gut liefen? Oder war es in Zeiten gewesen, die schwierig waren? Er kann es gar nicht mehr sagen. Sein Blick geht zurück zu der Perle, er betrachtet sie noch einmal eine ganze Weile und dann nimmt er das Kästchen und stellt es vor sich in die Mitte des Schreibtisches. Wir hören den Predigttext aus dem Evangelium nach Matthäus im 13. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wenn Jesus vom Himmelreich redet, dann meint er damit nicht irgendetwas, worauf wir deuten können, wo wir zeigen können, da ist es, genau dort. Dann meint er damit nicht etwas, worüber man einen Dokumentarfilm drehen könnte, was man in heutiger Zeit vielleicht tun würde, sondern dann meint er damit, dass er im Herzen eines Menschen einzieht. Das Himmelreich ist inwendig in uns, sagt Jesus einmal. Das Himmelreich ist, was den Menschen prägt, was ihn trägt. Und das dringt dann sehr wohl nach außen. Das zeigt sich darin, wie wir reden, wie wir handeln. Aber entscheidend ist das, was sich hier drinnen abspielt, im Herzen. Entscheidend ist, dass Jesus hier drinnen wohnt, dass Gott hier drin wohnt, dass er die Mitte ist in unserem ganzen Dasein. Und ich glaube, irgendwie und irgendwann ist jeder hier im Lauf seines Himmelreich begegnet. Egal, ob Sie jetzt voll überzeugt sind oder ob Sie vielleicht noch suchend und fragend unterwegs sind. Einigen von Ihnen ist das Himmelreich, ist es ja so wertvoll geworden, ist es Ihnen so wertvoll geworden, dass Sie Jesus in Ihrem Herzen haben, dass Sie mit Gott unterwegs sind, dass Sie nicht mehr ohne das leben wollen. Und andere noch am Erkunden, ob das wirklich so etwas Tragfähiges ist, wie andere sagen, ob das wirklich so wertvoll sein kann, ob es sich so wirklich so erweisen wird. Es ist sehr verschieden, wie wir unterwegs sind. Und sehr verschieden ist auch, wie wir dahin gekommen sind, zu diesen Überzeugungen. Wie es in unser Herz gelangt ist. Wir haben alle unsere ganz persönliche Geschichte mit Jesus. Und keine davon ist besser und keine davon ist schlechter als eine andere. Für den einen war das vielleicht ein unverhoffter Fund, eine plötzliche Begegnung. Biblisch wird uns von Paulus berichtet, wie er in einem Augenblick die Erkenntnis hat, Jesus ist der Herr, der von Gott gesandte Erlöser. Für jemand anders ist es vielleicht das Ergebnis einer langen Suche, mit vielen Irrwegen unter Umständen. Und jetzt langsam, jetzt bin ich ans Ziel gelangt. Jetzt habe ich gefunden, wonach ich gesucht habe. Und wieder anderen ist das vielleicht einfach zugewachsen im Lauf der Zeit oder zugewachsen aus der Familie, aus der Tradition. Sie sind groß geworden in dieser Tradition, in der Kirche, in der Gemeinde. Und es ist so ein wenig zugewachsen. Es wäre spannend, sich darüber auszutauschen. Und ich möchte Ihnen einfach den Mut machen, das zu tun bei Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch kommen. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Bei mir selber war so eine Mischung aus zugewachsen in der Familie, aber dann auch irgendwann die eigene Erkenntnis, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte ihn in meinem Herzen haben und dazu will ich stehen, das will ich zu meinem machen. So unterschiedlich unsere Lebenswege sind, so unterschiedlich sind letztlich auch unsere Geschichten mit Gott. Da ist keine besser oder schlechter als die andere. Und im Gleichnis gesprochen, der oder die eine findet vielleicht zufällig beim Ackern, bei der harten Arbeit und der oder die andere sucht ganz gezielt seit langer Zeit nach Perlen. Das ist der Weg, auf den wir gekommen sind. Aber wie ging es dann weiter? Wie ging es danach weiter, wenn die erste Entscheidung für Jesus Christus, ihn in sein Leben aufzunehmen, wenn die erstmal begeistert hat, beflügelt hat, weit getragen hat, dann ist es doch ein bisschen auch so wie in einer Ehebeziehung. Nach der anfänglichen Verliebtheit und nach den Flitterwochen, da kehrt der Alltag ein. Da muss der Alltag bewältigt werden mit seinen Nöten, mit seinen Problemen, mit allem, was so dazugehört. Und der überdeckt dann ein wenig diese anfängliche Begeisterung. Der Alltag, das sind die täglichen Geschäfte, das sind die Verrichtungen, die man einfach tun muss. Wohnung putzen, sauber machen, zur Arbeit gehen, frühstücken, was weiß ich was, was da noch alles dazugehört. Das ist die Routine des Tagesablaufs. Das sind die Zukunftspläne, die wir uns machen, die Gedanken über die Karriere, über das Aufsteigen, das Vorankommen. Auch die Sorgen, denen wir uns ausgesetzt sehen und die Anforderungen, die uns manchmal sehr viel Kraft kosten. Alles das gehört zum Alltag, was einfach so läuft, was aber allzu leicht eben auch völlig mit Beschlag belegt, was uns sehr viel Kräfte kosten kann. Und es gibt auch so einen christlichen Alltag, den Alltag in der Gemeinde. Ich gehöre ja dazu. Dann kommt da so eine Routine des sonntäglichen Gottesdienstes. Der Sonntagvormittag, ja, da gehe ich in den Gottesdienst, aber manchmal ist das doch, wenn wir ehrlich sind, mehr Routine als wirklich eine Herzenssehnsucht. Oder die Routine des Tischgebetes, des Abendgebetes. Wir haben das schon immer so gemacht und wenn wir es nicht tun, dann fehlt etwas. Oder der morgendlichen stillen Zeit, die ich mir nehme für Gott. Die Routine des Glaubens. Ja, das ist doch selbstverständlich, dass wir das glauben. Oder auch des Engagements in der Gemeinde. Ich denke, die Liste kann man verlängern. Es gibt so eine Routine und da wird das Christsein allmählich zur Gewohnheit. Und über all dem gerät das, was einst so kostbar war, was uns begeistert hat, was uns anfänglich beflügelt und begeistert hat, in Vergessenheit. Die Perle verstaubt in der Kiste. Der Schatz wird matt. Das Glaubensleben, das plätschert so dahin. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Diese beiden kurzen, so kurzen Gleichnisse, wie sie sind, diese beiden kurzen Gleichnisse Jesu, die wollen uns ermutigen, die Perle wieder hervorzuholen. Die wollen uns ermutigen, das Kostbare am Glauben, am Evangelium, am Christsein immer wieder ganz neu für uns zu entdecken, herauszuholen, anzusehen, uns daran zu erfreuen. Sie wollen uns ermutigen, eine neue Begeisterung zu finden. Eine Begeisterung, die dann auch überspringt auf andere, die ausstrahlt einfach, die sich mitteilt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Ackermann und der Kaufmann, nachdem sie ihre Schätze gefunden hatten, die heimlich irgendwo zu Hause verborgen haben. Sondern ich denke, sie sind herumgegangen zu Nachbarn, zu Freunden. Wenn jemand zu Besuch kam, haben sie gesagt, hey, schau mal, was ich gefunden habe, schau doch mal, das ist ja genial, das ist so super. Sie haben anderen Anteil gegeben an der Freude. Und wenn sie ihnen nur an ihrem Gesicht abzulesen war. Also was ist für Sie, was ist das Kostbare am Glauben? Was ist für Sie das Kostbare daran, dass Sie Jesus in Ihrem Leben, in Ihrem Herzen haben? Warum sind Sie immer noch dabei? Warum lassen Sie nicht locker? Worin liegt für Sie der Schatz in dem Acker, die Schönheit der Perle? Da müssen Sie Ihre eigene Antwort finden. Aber ich möchte ein paar Stichworte dazu aus der biblischen Botschaft, aus dem Gesamten des biblischen Zeugnisses heraus Ihnen an die Hand geben. Jesus im Herzen zu haben, das heißt, sich einer unbedingten Liebe gewiss zu sein, die, wie es in einer Kinderbibel heißt, niemals aufhört, niemals aufgibt, niemals kaputt geht, und immer und ewig gleich stark bleibt. Denn das hat Gott in seinem Wort versprochen. Jesus im Herzen zu haben, das heißt Vergebung. Das heißt Neuanfang. Das heißt, wir sind freigesprochen bei Gott. Freigesprochen von dem, was wir an Schuld in unserem Leben haben, von dem, was unser Gewissen bedrückt, mit ewiger Geltung. Und wir sind darum frei von der Anklage unseres Gewissens. Wir können uns mit uns selbst versöhnen und frei nach vorne gehen. Denn dafür hat Jesus sein Leben am Kreuz hingegeben. Jesus im Herzen zu haben, das heißt Hoffnung zu haben und Zuversicht und Zukunft. Ewiges Leben. Da können wir Hoffnung haben, selbst da, wo es nach menschlichem Ermessen zu Ende geht, wo es zu Ende ist, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Und das heißt, weil wir diese große Hoffnung haben, können uns die Katastrophen dieser Welt, die globalen Katastrophen, aber auch die persönlichen Katastrophen, die können uns nicht schrecken. Sie können schmerzen, Sie können unendlich schmerzen, aber sie können nicht schrecken, weil sie uns niemals endgültig von Gott trennen können, weil der Tod besiegt ist, weil das Leben, weil ein unvergängliches Wesen für uns in Jesu Auferstehung liegt. Jesus im Herzen zu haben, das heißt auch Freiheit zu haben. Freiheit gegenüber den Autoritäten dieser Welt, Freiheit gegenüber der öffentlichen Meinung. Selbst stehen können, hinstehen können und sagen, hier stehe ich und dafür stehe ich ein. Das heißt auch bei Widerständen gegen den Strom schwimmen zu können, denn wir haben den Herrn des Universums an unserer Seite. Er ist es, dem wir dienen, den Herrn aller Herren. Konrad Adenauer oder Theodor Heuss, ich weiß immer nicht, welcher es war, hat einmal gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und das ist genau diese Sache. Wir haben eine Freiheit gegenüber den Autoritäten dieser Welt. Und wir haben mit Jesus im Herzen auch die Gewissheit, dass Gott auch in den größten Schmerzen, die wir erleben, auch in der größten Not an unserer Seite ist und schon immer war. Egal, was geschieht, was geschehen ist. Gott war schon immer dabei, auch in der absoluten, in der totalen Ohnmacht. Denn er hat diese Ohnmacht selber am Kreuz ausgehalten. Er hat das für uns bereits erlitten, diesen Schmerz. Und Jesus im Herzen zu haben, das heißt, den guten Hirten im Herzen zu haben, den, der uns fürsorglich liebt, das heißt, eine feste Burg, einen starken Fels zu haben, und in dem wir Schutz und Geborgenheit finden. Sie merken, es gibt eine ganze Menge an Gesichtspunkten, an Gedanken, was es bedeutet, Jesus im Herzen zu haben. Machen Sie sich auf die Suche. Sie können sicher einiges selbst ergänzen, aus der eigenen Erfahrung, aus Ihrem Glauben heraus. Sie können es ergänzen mit eigenen Worten. Denn so unterschiedlich die Lebens- und die Glaubensgeschichten sind, so unterschiedlich ist auch das, was für uns jeweils das Kostbare am Evangelium ist. Das wandelt sich auch im Lauf des Lebens. Denn wir gewinnen neue Erkenntnisse, wir machen neue Erfahrungen, wir gewinnen neue Einsichten und andere Aspekte werden uns wichtig. Aber das Himmelreich, Jesus im Herzen zu haben, das ist jedenfalls unendlich kostbar und auf so vielfältige Weise. Es lohnt sich, dem nachzuspüren, dran zu bleiben. Was ist für mich jetzt gerade, heute, an diesem Tag, hier an diesem Ort? Oder wenn Sie nachher wieder nach Hause gehen, was ist für mich jetzt gerade das Kostbare, der Schatz am Evangelium, die Perle, die ich im Glauben finde? Wofür lohnt es sich, alles zu investieren? Worin liegt für mich der Schatz, den ich auf gar keinen Fall missen will? Diese Fragen zu stellen, dazu wollen uns diese beiden Gleichnisse ermutigen. Und sie wollen uns auch dazu ermutigen, weiter zu fragen, welche Schätze, welche Kostbarkeiten liegen darüber hinaus noch in Gottes Wort verborgen? Welche Schätze könnte ich noch heben? Welche Perlen kann ich da noch hervorholen, wo ich Neues entdecke, weiterkomme in meinem Glauben, wachse, Gott besser, tiefer erkenne? Es wird ja viel darüber geklagt, dass die Kirche so ihre Strahlkraft verloren hat, das Christsein. Und ich glaube, wir können sie ganz neu gewinnen, wenn wir die Perlen, die wir gefunden haben, wieder hervorholen und wieder in unser Leben hineinholen. Wenn wir neu hervorholen, was für uns am Glauben, am Evangelium, am Christsein kostbar ist. Denn das Himmelreich, mit Jesus zu leben, Jesus im Herzen zu haben, das gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Und der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.